Deutschlandfunk, der Tag. Früher war mehr Lametta und, wenn es nach der CDU geht, auch mehr Leitkultur. Sie, ihr wisst schon, deutsche Werte, Würstchengrillen, Weihnachtsmarkt und ganz wichtig, kein Tempolimit. Der Begriff Leitkultur steht jetzt, trotz über 20 Jahren Zoff um dieses Wort, wieder im neuen Grundsatzprogramm der CDU. An dem doktort die Partei seit Monaten herum und zwar Wort für Wort. Sonst sind eigentlich eher die Grünen bekannt dafür, jedes Komma auszudiskutieren, aber auch die CDU kann klein-klein. Bis Anfang Mai muss das neue Grundsatzprogramm stehen, denn dann soll der Parteitag darüber abstimmen. Und vorher gibt es jetzt nochmal ordentlich Krach. Und da geht es, Achtung, um Werte, um Muslime und um Deutschland. Gleich also unser erstes Thema, die Formulierung zum Islam und zum Umgang mit Muslimen im Entwurf des CDU-Grundsatzprogramms. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Ayman Masiek, der übt Kritik und wir pflücken das Ganze gleich einmal auseinander. Und an diesem Mittwochabend beginnt ein informeller EU-Gipfel in Brüssel mit einem Top-Thema. Wie umgehen mit den Mullahs im Iran? Warum ist das mit den Sanktionen ständig im Gespräch und trotzdem so kompliziert? Hören wir gleich mehr zu. Ich freue mich drauf. Hier ist Barbara Schmidt-Matern. Moin und jetzt geht's los. Und da ist sie auch schon am Telefon, Katharina Hamberger, langjährige CDU-Beobachterin im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Hallo Katharina.
Hallo Barbara.
Ich habe ja schon gesagt, es geht um ein, zwei Sätze, nämlich die Muslime in Deutschland betreffend. Da hatte die CDU ursprünglich mal in dem Entwurf für ihr Grundsatzprogramm geschrieben, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Und da gab es schon richtig Wut und Trommelwirbel, dass diese Formulierung so überhaupt nicht geht, weil sie eben jene Muslime, die unsere Werte und Klammer auf, was sind unsere Werte überhaupt, nicht teilen, dass die dann auch nicht zu Deutschland gehören würden. Also hat sich die Antragskommission nochmal hingesetzt, den Satz folgendermaßen geändert. Muslime sind Teil der religiösen Vielfalt Deutschlands und unserer Gesellschaft, heißt es jetzt. Und zusätzlich aufgenommen wurde ein Satz, der heißt: Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland. So, jetzt erstmal genug mit diesen ganzen Zitaten. Kannst du beide Sätze oder mehrere Sätze, die ich da jetzt vorgelesen habe, für uns ein bisschen aufdröseln, Katharina?
Ja, also ich fange mal mit der vorherigen Formulierung an, nämlich die du vorgelesen hast, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Das ist wahrgenommen worden als sehr ausschließend, als ein Generalverdacht gegenüber Muslimen und Musliminnen hier in Deutschland, dass man eigentlich zugrunde legt, dass die nicht unsere Werte teilen und nur dann, wenn sie es tun und wie du gesagt hast, in Klammern, was sind eigentlich unsere Werte, dann gehören sie dazu, dann gehören sie zu dieser Gesellschaft. Das scheint man offenbar in der CDU gemerkt zu haben, dass das vielleicht nicht die beste Formulierung war und dass man sich da selber einiges verbaut, wenn man eben so ausschließend formuliert, dass man Ressentiments damit auch bedient. Da gab es auch innerhalb der CDU einige kritische Stimmen und jetzt hat man das eben nochmal geändert und hat dann doch versucht, einschließender, inkludierender zu formulieren, nämlich zu sagen, Muslime an sich sind eben Teil dieser Gesellschaft, auch der vielfältigen religiösen Gesellschaft in Deutschland. Und sie sind eben auch Teil der Gesellschaft, ohne den Nachsatz, wenn sie unsere Werte teilen. Es gibt offenbar in der CDU dieses etwas verkrampfte Verhältnis zum Islam, dieses Grundgefühl. Und deswegen hat man nochmal reinformuliert, ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört eben nicht zu Deutschland. Also dass man da nochmal ein Aber eingefügt hat und das offenbar für notwendig gehalten hat. Also es ist eine deutlich abgeschwächtere Formulierung, eine Formulierung, die versucht einzuschließen, aber der es vielleicht nicht an allen Stellen gelingt.
Das ist ja schon des Pudels Kern. Du sagst eine deutlich abgeschwächtere Version, aber genau an dieser zweiten Fassung jetzt entzündet sich ja neue Kritik. Da sagt ja zum Beispiel Ayman Masiek vom Zentralrat der Muslime, das ist kein Deut besser. Wenn überhaupt, dann wäre eben eine Formulierung, die alle Weltanschauungen und religiösen Gemeinschaften anspricht, akzeptabel. Aber so werden wieder nur die Musliminnen und Muslime in Deutschland rausgepickt und negativ markiert, wie Masiek sagt. Hat er da nicht einen Punkt?
Ich würde sagen, es ist schon so, dass dann eben da eine Religion nochmal separat herausgenommen wird und dann doch irgendwie formuliert wird oder insinuiert wird, da gibt es dann doch ein Problem mit dieser Religion. Wenn man das wahrscheinlich jetzt ausformulieren würde, würde man sagen, da geht es dann um islamistischen Extremismus, da geht es um den sogenannten politischen Islam, der möglicherweise versucht, hier ein anderes, komplett anderes System aufzubauen. Da geht es um Fragen wie Gleichstellung von Mann und Frau, was ja aber auch in anderen Religionen genauso eine Frage ist. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, hier eine Rolle spielen. Die Frage ist aber, muss es in dem Teil stehen der CDU, in des CDU-Grundsatzprogramms, in dem es um die Religionen geht, in dem es um die vielfältige religiöse Gesellschaft in Deutschland geht, in dem es auch darum geht zu sagen, wir sind in Deutschland ein Land, in dem viele Religionen nebeneinander eben auch leben. Und dass man sich dann eine Religion herausgreift, kann ich verstehen aus deren Sicht, dass man sich da möglicherweise eben wieder stigmatisiert fühlt.
Das heißt,
und das heißt ja aber nicht...
Verzeihung, das war nur eine Verständnisnachfrage. Du kannst die Musliminnen und Muslime verstehen, dass sie sich stigmatisiert fühlen.
Exakt. Exakt. Ich kann schon verstehen, dass man vielleicht sagt, ich sehe darin immer noch einen gewissen Vorbehalt gegenüber unserer Religion und vielleicht ein gewisses einen gewissen Verdacht, dass eben gerade diese Religion ein Problem ist. Jetzt muss man dazu sagen, man kann natürlich in so einem Grundsatzprogramm auch formulieren, islamistischer Extremismus ist ein Problem und darf nicht toleriert werden, wie jeder andere Extremismus auch. Ist nur die Frage, gehört es in den Teil zu den Religionen oder gehört es vielleicht eher in den Teil zu innerer Sicherheit? Also das sind so Fragen, mit denen man sich vielleicht innerhalb der CDU schon nochmal auseinandersetzen kann.
Also wäre ich jetzt Mitglied dieser Antragskommission, was ich selbstverständlich selbstredend nicht bin, würde ich jetzt vielleicht erwidern, also hört mal zu, liebe Leute, das ist unser Parteigrundsatzprogramm, das wir da aufstellen. Da wollen wir reinschreiben, was uns als Partei wichtig ist. Das ist ja kein Regierungsprogramm. Es ist unser gutes Recht, wenn wir das im Religionskapitel betonen wollen, dass wir das dann auch machen.
Völlig klar. Kann die CDU machen, wie sie will. Muss sie natürlich überlegen, welche Folgen das hat. Also die CDU muss sich ja auch damit auseinandersetzen, dass wir eine sich verändernde Gesellschaft haben, dass es mehr Menschen in Deutschland gibt, muslimischen Glaubens, dass diese Leute auch potenzielle CDU-Wählerinnen sind und Wähler sind. Und man dann eben schon gucken muss, schließe ich diese Menschen ein, gerade als Volkspartei, oder schließe ich sie aus und fühlen sie sich von meiner Partei eben dann nicht angesprochen. Jetzt muss man aber immer dazu sagen, die CDU ist ja eine Partei, die sich nicht von heute auf morgen ändert. Und wir haben den Satz, der Islam gehört zu Deutschland, auch aus der CDU gehört. Zuerst von Wolfgang Schäuble, dann von Angela Merkel, von Christian Wulff. Das hat in der Partei immer ein totales Beben ausgelöst. Und da ist dieses Grundgefühl schon da irgendwie, da ist eine Religion, die eben nicht ursprünglich in Deutschland war, sondern irgendwann dazugekommen ist als eine von vielen Religionen. Und dass es da irgendwie Probleme gibt, dass es da natürlich auch Einfluss von außen gibt, dass zum Beispiel der türkische Präsident Erdogan hier versucht, Einfluss zu nehmen, auch religiösen Einfluss zu nehmen. Alles das spielt damit rein, dass da so ein emotionales Grundgefühl entsteht. Und ich glaube, ein Satz wie der Islam gehört zu Deutschland würde keinen Parteitag überstehen. Das Ganze muss ja noch durch den Parteitag. Es gibt mittlerweile einzelne Stimmen oder auch mehrere Stimmen in der CDU, die sagen, wir müssen uns da öffnen, wir müssen uns anders aufstellen. Das hat auch dazu geführt, dass der Satz verändert worden ist, dass man gemerkt hat, da ist, mit dem wir ursprünglich uns aufgestellt haben, das geht so nicht. Da ecken wir bei viel mehr Leuten an, als wir das wollen. Aber gleichzeitig kann man eben nicht noch mal einen Schritt weitergehen. Das ist vielleicht im Moment für die CDU noch ein Stück zu viel.
Bleiben wir noch mal einen Moment bei dieser sehr fein ziselierten Textexegese, so heißt das richtig. Der stellvertretende Unionschef Thorsten Frey im Deutschen Bundestag, der hat ja heute früh Stellung genommen zu dieser ganzen Debatte und hat gesagt, mit dieser Neuformulierung des Satzes zum Islam und zu Musliminnen und Muslimen in Deutschland, da gehe es der CDU nicht um eine Stigmatisierung, sondern um eine Klarstellung. Ist das denn aus deiner Sicht gelungen?
Also die Reaktionen sagen ja, das ist nicht gelungen. Also zumindest die von Aman Masiek sagt das. Ich glaube, dass man es tatsächlich versucht hat aus der Binnensicht. Also das ist eben diese andere Erklärung, dass man eben nochmal dieses Grundgefühl vermitteln wollte, dass man auch nochmal klarstellen wollte. Wir sehen da vielleicht Probleme mit einem sogenannten politischen Islam. Wir sehen Probleme mit islamistischem Extremismus. Das wollen wir da noch mit reinpacken. Wir wollen auf keinen Fall die Muslime unter Generalverdacht stellen. Und das ist eben schon eine Gratwanderung. Und na, ich würde sagen, so ganz gelungen ist es nicht. Es ist ein Schritt besser als vorher, aber nicht hundertprozentig top.
Lernfrage jetzt, Katharina. Ich habe jetzt als wesentliche Reaktion tatsächlich nur Ayman Masih in diesen Tagen vernommen. Kann man jetzt natürlich auch sagen, ist nur eine Stimme. Wenn das wirklich so ein Aufschrei ist in der Community, wo sind denn dann die ganzen anderen Stimmen?
Ich glaube, das muss man jetzt mal abwarten. Wir haben das erst seit gestern, diese Formulierung, die Gesamtformulierung, die gesamte Passage ist so auch noch nicht komplett veröffentlicht worden, sondern jetzt erst. Also ich glaube, dass wir dann in den nächsten Wochen vielleicht auch nochmal Debatten haben werden. Jetzt ist Ayman Masih natürlich als Vertreter des Zentralrats der Muslime nochmal eine herausgehobene, exponierte Stimme, die natürlich sich auch sehr laut äußert und sich sehr schnell äußert, auch schon beim letzten Mal kritisiert hat, dass diese Formulierung so drin steht. Aber ich glaube, dass wir da vielleicht noch weitere Diskussionen hören werden. Aber das ist jetzt Glaskugel. Die CDU muss sich noch mit so einer Kritik schon auseinandersetzen.
Lernfrage Nummer zwei. Kannst du uns sagen, ob auch andere Religionsgemeinschaften explizit Erwähnung finden im Grundsatzprogramm? Oder stürzt sich die CDU da wirklich nur auf die Muslime?
Nee, das ist ja tatsächlich im Kapitel zu den Religionen. Und da sind dann eben die drei großen Religionen hier in Deutschland aufgeführt. Da ist aufgeführt, dass Deutschland ein christlich geprägtes Land ist. Man wird nochmal hervorgehoben, gerade die Rolle der christlichen Organisationen bei der Daseinsvorsorge, wie bei Krankenhäusern, Kitas. Man betont dann auch nochmal, christliche Symbole müssten im öffentlichen Raum sichtbar bleiben. Auch das Judentum wird nochmal explizit genannt. Jüdisches Leben gehört zu Deutschland, heißt es im Grundsatzprogramm, so wie es jetzt formuliert ist. Man sehe es als Aufgabe, jüdisches Leben zu schützen. Und ganz grundsätzlich sagt man, man erkenne die Kraft der Religionen an. Und ganz interessant ist übrigens ein Satz, der auch drin steht. Und wo ich mich dann gefragt habe, hätte das nicht vielleicht sogar gereicht, um nicht eine Religion nochmal extra hervorzuheben? Da heißt es nämlich, Religionen stehen nicht über dem Grundgesetz und sind kein Freibrief zur Verbreitung intoleranter Ideen. Also da wird schon nochmal auch angesprochen, dass es schon auch innerhalb von Religionen möglicherweise, wenn es dann in die Extreme geht, Probleme gibt.
Friedrich Merz, der ja in den Augen vieler, nicht nur der Parteimitglieder, glaube ich, Mr. Leitkultur par excellence ist. Von ihm hatte ich mir einen O-Ton rausgesucht. Da war er vor, naja, ein ziemlich gutes Jahr, ist es jetzt schon her, im Januar letzten Jahres, war er bei Markus Lanz und hat ein Zitat in die Welt gebracht, das auch ziemlich viel Wirbel ausgelöst hat. Ich würde es gern kurz nochmal einspielen.
Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen, was die jeden Tag erleben. Auch an verbaler Gewalt. Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen. Und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere, wenn es sich um Lehrerinnen handelt. Dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Da fängt es an.
Da fing es auch dann für Friedrich Merz an. Sein Wort mit den kleinen Paschas ist ihm ja ziemlich um die Ohren geflogen, kurz nach diesem Auftritt bei Lanz. Was würdest du sagen, Katharina, als langjährige CDU-Beobachterin? Hat es da so eine Art Rollback in der Integrationspolitik, in der Migrationspolitik mit Friedrich Merz gegeben in der CDU? Und ist das neue Grundsatzprogramm jetzt Ausdruck davon?
Ich würde es gar nicht mit so einem klaren Ja oder Nein beantworten, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass man jetzt mit der März-CDU wieder einen deutlich strikteren Kurs in der Migrationspolitik einschlägt. Dass das auch ein Teil ist des Aufarbeitens der Wunden, aus der vermeintlichen Wunden aus der Merkel-Zeit, die ja bei einigen hinterblieben sind und wo manche sagen, wir haben damals große Fehler gemacht, das müssen wir jetzt alles wieder korrigieren und so und wir müssen viel strikter sein, wir brauchen eine andere Migrationspolitik. Das merkt man diesem Grundsatzprogramm schon deutlich an. Andererseits ist ja selbst ein Friedrich Merz bereit, über den Begriff Leitkultur zu sprechen. Dass man auch von sich aus merkt, dass dieser ursprüngliche Satz mit den Muslimen, die unsere Werte teilen, dass der problematisch ist. Das sagt auch was aus über die Binnenverhältnisse in der Partei, über das, dass es da schon auch Bewegungen gibt, dass man sich mit Realitäten eben auseinandersetzen muss.
Letzte Frage, Katharina. Wir sind eigentlich schon wieder ein bisschen über der Zeit, aber ich habe natürlich auch so viele Fragen an dich.
Der Vorteil am Podcast.
Ja, das stimmt. Ist das Ganze, worüber wir jetzt gesprochen haben, also Leitkultur wieder betonen, Umgang mit Muslimen irgendwie mal problematisieren, zur Sprache bringen, ist das nicht auch ein Auftrumpfen gegen die AfD in diesem wahnsinnswichtigen Wahljahr mit Europa- und Landtags- und Kommunalwahlen dieses Jahr?
Ich glaube schon auch, dass das eine Rolle spielt. Also diese Gratwanderung, die die CDU ja vor allem auch die CSU bewältigen muss, ist ja die zu sagen, oder sozusagen, wie bekämpft man die AfD, ohne gleichzeitig ihre Wortwahl zu übernehmen, genauso zu rufen wie sie, aber vielleicht Inhalte zu haben, die auch potenzielle AfD-Wähler ansprechen, also zum Beispiel eine striktere Migrationspolitik. Und das, glaube ich, versucht man damit schon zu zeigen, wir sind die Partei, die von der Mitte bis an die Rechte, ans rechte politische Spektrum, nicht das Rechtsextreme, viel abdeckt. Und wir wollen auch die Menschen abholen, die konservativ sind, aber nicht die AfD wählen wollen. Und die brauchen ein Angebot und dafür will dann die CDU da sein. Es ist ja aus parteitaktischen Gründen nicht ganz verkehrt, was dieses breite Spektrum ja schon auch braucht.
Katharina Hamberger, du wirst uns weiter auf dem Laufenden halten, spätestens beim Parteitag der CDU dann Anfang Mai in, hilf mir kurz, Berlin?
Berlin.
Jawohl, in der Hauptstadt. Okay, da geht's dann wahrscheinlich, oder vielleicht ja auch nicht, nochmal richtig zur Sache mit dem Grundsatzprogramm. Auf jeden Fall soll es da verabschiedet werden und die künftigen Grundsätze der CDU damit in Wort und Text besiegeln. Danke dir für deine Einordnungen und Analysen nach Berlin. Tschüss.
Tschüss.
Eigentlich sollte es bei diesem informellen EU-Gipfel ab heute Abend in Brüssel um Europas Wirtschaft gehen. Aber zum Auftakt steht das Treffen im Zeichen des Iran-Nahost-Konflikts. Warum? Ist klar, am späten Samstagabend hat Teheran erstmals Israels Staatsgebiet angegriffen. Vorausgegangen, auch das ist ja inzwischen bekannt, war ein mutmaßlich israelischer Luftangriff auf das iranische Konsulat am 1. April in Syriens Hauptstadt Damaskus. Über diese ganze Gemengelage haben wir hier im Podcast am vergangenen Montag in der Folge vom 15. April schon ausführlich gesprochen. Kann man gerne nochmal nachhören in unserer DLF-Audiothek-App. Jetzt geht's in den folgenden Minuten um die Frage, was tut die Europäische Union im Umgang mit Iran? Zügel anziehen oder weitermachen wie bisher? Klaus Remme kann uns da weiterhelfen, unser Brüssel-Korrespondent. Hallo Klaus.
Ja, hi Barbara, hallo.
Wir sprechen jetzt um 14.31 Uhr miteinander. Klaus, du läufst dich so ein bisschen warm vor dem EU-Gipfel, der am frühen Abend beginnt, ungefähr gleichzeitig mit dem Erscheinen unserer heutigen Podcast-Folge, die ja ab 17 Uhr abrufbar ist. Und das Wort EU-Sanktionen oder vielmehr das Wort nur Sanktionen ist jetzt in aller Munde seit dem Wochenende, seitdem der Iran mit einem Gegenschlag gegen Israel die Schlacht weiter eröffnet hat. Und eine nicht ganz neue Maßnahme, über die die EU jetzt nachdenkt als Reaktion, ist eben, schärfere weitere Sanktionen gegen die Mullahs zu verhängen. Jetzt aber wirklich diesmal?
Ja, du hast recht. Also das ist natürlich eine Folge dieses Großangriffs und die Möglichkeit, dass die Europäische Union gar nichts tut und die Solidaritätsbekundungen mit Israel ohne jede Folge bleiben für den Aggressor, das war schlicht nicht vorstellbar. Deshalb zum einen die Dringlichkeitssitzung der Außenminister gestern Abend per Videokonferenz und zum anderen die Frage, was tut man konkret, wenn man denn Sanktionen als konkrete Reaktion bezeichnen will. Eigentlich sollten sie es sein. Du hast völlig recht, es gibt bereits zahlreiche Sanktionen gegen den Iran seit vielen, vielen Jahren und außen- und innenpolitische Krisen im Iran haben dazu geführt, dass daraus ein regelrechtes Sanktionsregime geworden ist mit unterschiedlichen Rechtsrahmen, die sich auf unterschiedliche Anlässe beziehen. Mal sind es personelle Sanktionen belegt mit Einreise- und Vermögenssperren. Mal werden Organisationen bestraft aus unterschiedlichen Gründen, wie gesagt. Und diesmal zielen die Europäer auf einen Rechtsrahmen, der ist im vergangenen Juli entstanden, als man sanktionieren wollte, dass die Iraner Drohnen an Russland liefern. Und da hat man gesagt, da müssen wir einen Stopp davor setzen. Da wurde verboten, Bauteile für Drohnen an den Iran zu liefern. Dieses Regime soll jetzt ausgebaut werden.
Mhm. Weißt du schon ein bisschen konkreter, wie dieser Ausbau aussehen könnte? Wir sind ja, das muss ich immer wieder dazu betonen, wir sind ja noch vor dem Gipfel.
Ja, es ist, glaube ich, auch nichts, was im Detail auf Ebene der Staats- und Regierungschefs besprochen wird. Gestern Abend sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, sein Dienst, der Auswärtige Dienst der EU, prüfe nun. Und ohnehin stehen am Montag Beratungen der Außenminister in Luxemburg an. Bis dahin werden diese Vorschläge konkretisiert. Ich erwarte jetzt heute Abend beim Gipfel, wenn es um die internationalen Fragen geht, eher eine politische Diskussion der Lage, wie wir sie momentan vorfinden. Weiß ich ein bisschen mehr. Josep Borrell hat es ziemlich klar ausgesprochen. Er sieht zwei Stoßrichtungen. Zum einen die Sanktionen vom Inhalt her auszubauen. Also jetzt zu sagen, na, jetzt nehmen wir nicht nur das Verbot von Bauteilen für Drohnen, sondern wir kümmern uns auch um ein Lieferverbot, was Bauteile für Raketen angeht. Denn das war ja Teil des Angriffes. Und zum anderen eine regionale Ausweitung. Der Russland-Bezug, der ist jetzt nicht mehr notwendig, wenn es dazu kommt, sondern jetzt werden auch die Stellvertreter Irans im Ausland ins Visier genommen. So die Absicht, das heißt die Hisbollah im Libanon oder etwa die Houthis im Jemen, auch für diese Gruppen sollen die Sanktionen nun gelten.
Hm. Klaus, du beobachtest die Sanktionspolitik wie auch überhaupt den Umgang des Westens mit dem Iran schon seit vielen, vielen Jahren. Auch schon bevor du in Brüssel warst, hast du über Außen- und Sicherheitspolitik von Berlin aus berichtet. Zeitpunkt jetzt und heute. Überzeugt dich das Vorgehen, die Ankündigungen der Europäer? Sind die USA wieder mal schneller und konkreter oder wie ist dein Eindruck?
Also mein Eindruck ist, dass das über Jahre eine Abwägungsfrage war. Es gab einfach Situationen, ich habe das eben schon mal kurz erwähnt, da musste man politisch reagieren. Und gleichzeitig war man sich des Risikos bewusst, was passieren würde, wenn diese Sanktionen so hart werden, dass der Iran von sich aus Dialogbrücken, die in den vergangenen Jahren ja noch bestanden, zum Teil intensiv, abbrechen würde. Und diese zwei Stränge, die kann man durch Stellungnahmen unterschiedlicher Staaten verfolgen. Da gab es wirklich die einen, ich erinnere zum Beispiel die Österreicher, die lange gesagt haben, Vorsicht, erinnern wir uns an die Möglichkeiten, die wir noch vor wenigen Jahren für realistisch hielten, als der Atomdeal zustande kam. Möglicherweise übrigens, Barbara, ein Erfolg von Sanktionspolitik, dass die Iraner damals gesagt haben, lasst uns reden, und nach vielen schier fast endlosen Verhandlungen dann dieses Abkommen zustande kam, das danach zusammenbrach. Wir erinnern uns auch durch Donald Trump, der das Abkommen aufkündigte. Also diese zwei Stränge, Dialog bewahren einerseits und wertepolitisch reagieren andererseits, die hat man versucht, parallel auf einen Nenner zu bringen. Barbara, aus meiner Sicht muss so etwas schiefgehen.
Was wäre denn die Alternative? Also demnach ein härteres Vorgehen, beziehungsweise was spricht gegen ein härteres Vorgehen? Du hast es eben schon angedeutet, aber lass mich nochmal nachfragen.
Allen ist bewusst, dass es eine enorme Gefahr gibt, wenn Iran die Atombombe hat. Das Land ist auf dem besten Weg dazu. Dieses Land, das seit vielen, vielen Jahren mit Sanktionen belegt ist, hat es eben in diesen Jahren auch gelernt, mit den Sanktionen zu leben. Das Regime in Teheran ist stabil. Trotz aller Sanktionen hat das Land gelernt, durch Schmuggel, durch Schwarzmärkte, durch Tarnfirmen, durch die Tatsache, dass in den sanktionierenden Ländern die Kontrollen nur halbgar funktionieren, ein System aufzubauen, das es immer noch imstande sieht, zum Beispiel einen kriegsführenden Aggressor Russland mit Drohnen zu beliefern, ja zum Hauptlieferanten zu werden. Also die Gefahr einen Konflikt herzustellen mit dem Iran, Dialogbrücken abzubauen, würde praktisch bedeuten, dass Staaten wie Israel und im Gefolge vermutlich die USA nicht zusehen würden, dass Iran diese Atombombe bekommt, aufgrund fehlender Diplomatie dann militärisch eingreifen müssen. Das ist das Risiko, das die Europäer sehen und einige scheuen es.
Spielen auch, was oft zitiert oder erwähnt wird in den Zusammenhang gerade von den iranischen Experts hier in Deutschland, spielt auch eine Rolle deutsche Wirtschaftsinteressen in der Region und die deutschen Wirtschaftsbeziehungen mit Iran, die ja intensiv waren immer schon in der Vergangenheit, dass man die nicht zu sehr gefährden möchte?
Sie waren intensiv, aber verglichen, nehmen wir zum Beispiel mal die Handelsbeziehungen zu den USA. Vom Volumen her sind die amerikanisch-iranischen Handelsbeziehungen weitaus geringer als die europäisch-iranischen. Und es gibt auch keine großen Ausreißer nach oben oder nach unten rund um die Zeit des Atomdeals. Ganz anders in Europa. Deutschland ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner Irans innerhalb der EU. Und wenn wir auf die Zahlen für 2023 schauen, die EU bringt es da immer noch auf einen Warenhandel, also Import und Export von, lass mich gerade schauen, 4,7 Milliarden Euro 2023. Das ist zwar weniger als, sagen wir mal, 2016, als man sich Hoffnungen machte darauf, dass das Atomabkommen eben all diese Fesseln lösen würde. Das ist aber ein relativ stabiles Niveau. Spielen wirtschaftliche Interessen dabei eine Rolle? Ich vermute eher, dass es eine Mischung ist aus politischen und wirtschaftlichen Erwägungen plus der Konsenszwang innerhalb der Europäischen Union, der dieses Sanktionsregime so schwierig erscheinen lässt.
Dann lass uns noch auf einen anderen Aspekt in der Diskussion gucken, nämlich die auch nicht neue oder beziehungsweise schon lange Jahre andauernde Forderung, die iranischen Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste zu setzen. Terrorliste, warum? Bei der Revolutionsgarde handelt es sich um so eine Art Nebenarmee zu den Streitkräften des Iran, auch eine Art Geheimdienst. Deshalb die Idee, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen. Warum ist das so schwierig?
Ja, diese Forderung wird immer wieder erhoben, wenn es darum geht, wie reagieren wir auf eine Eskalation, sei sie nun motiviert durch innenpolitische Proteste in Teheran oder aber durch außenpolitische Krisen, Angriffe wie den von Samstag auf Sonntag. Es gibt da, glaube ich, einen Rechtsstreit und ich bin nicht imstande, diesen zu entscheiden, aber ich schildere einmal die Fronten, diese Terrorliste der EU, die ja jenseits jetzt dieser Rechtsrahmen für Sanktionen besteht. Die Terrorliste ist ein eigenes Instrument, entstanden nach dem 11. September 2001. Darauf stehen 13 Personen und 21 Organisationen. Also wer steht drauf? Da sind zum Beispiel Namen wie die Hamas, wie die Hezbollah, wie der Islamische Staat. Die stehen auf dieser Terrorliste. Die Listung der Revolutionsgarde hätte in erster Linie, das ist eigentlich ganz wichtig, symbolischen Nutzen. Denn die Revolutionsgarde ist in einem dieser Rechtsrahmen, die ich am Anfang erwähnt habe, ohnehin schon mit Sanktionen, Vermögenssperren, Einreisesperren belegt, nämlich in Verbindung mit dem Verstoß gegen Massenvernichtungswaffen. Dennoch existiert die Forderung, die Revolutionsgarde auf die Terrorliste zu setzen, die du zu Recht, sagen wir mal, als fast einen Staat im Staate beschreibst. Also da geht es eben nicht um Revolutionsgarde. Ich weiß auch nicht, das Wort, das vermittelt fast so, als sei es ging um etwas an der Peripherie, Garde, ein altmodisches Wort. Nein, es geht um hochgerüstete, reguläre Streitkräfte im Iran, die um sich herum ein wirtschaftliches Imperium aufgebaut haben. Den Geheimdienst hast du erwähnt. Also das ist eine sehr, sehr einflussreiche, umfängliche Truppe. Die Frage ist, schafft es aus juristischen Gründen diese Organisation auf die Terrorliste? Und da ist der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sehr entschieden und sagt, nein, nicht einfach so. Nicht, weil sie Israel angreifen. Nicht, weil im Iran Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Es muss noch etwas hinzukommen, nämlich ein gerichtliches Urteil, in einem der Mitgliedsländer der Europäischen Union. Dieses Urteil liegt nicht vor und deshalb, sagt Josep Borrell, kann ich diesem Wunsch, dieser Forderung nicht Folge leisten. Es gibt Völkerrechtler, aber sagen, das ist viel zu hart ausgelegt. Es reicht beispielsweise schon, wenn staatsanwaltschaftliche Ermittlungen stattfinden. Oder aber man könnte Urteile heranziehen, die nicht innerhalb der EU, aber möglicherweise in den USA oder in Kanada gegen die Revolutionsgarde ergangen ist. Tatsache ist, wir haben sie im Moment noch nicht auf der Terrorliste und ein Konsens ist in der Hinsicht nicht in Sicht, weil diejenigen, die Borrell Recht geben, auf keinen Fall wollen, dass die Garde auf die Liste gesetzt wird und dann juristisch sich wieder herausklagt. Das wäre eine Niederlage in den Augen der Gegner dieser Listung.
Abschließend habe ich noch eine Frage, Klaus. Wir sprechen ja leider Gottes in diesen Zeiten viel über die Schurken auf dieser Welt. Bei Wladimir Putin heißt es immer wieder im Umgang mit ihm. Er sieht als Gegenüber nur jemanden, der mit Stärke und Entschlossenheit auftritt. Wie würdest du sagen, ist das beim Iran und den Mullahs? Muss man auch da ein deutliches Zeichen der Abschreckung setzen, der Stärke, des Machtwillens, um, ich sag mal, ernst genommen zu werden in Teheran? Oder ist das eine andere Philosophie und eine andere Herangehensweise?
Nein, ich glaube, dieses Regime reagiert auf Druck. Ich habe es irgendwann in der Mitte einmal erwähnt, dass die Verhandlungsbereitschaft zum Atomabkommen, die kam nicht durch eine Läuterung der Mullahs, sondern vermutlich durch Druck, der durch Sanktionen entstanden ist. Die Frage ist, gibt es eine Chance darauf, den Iran so zu isolieren, dass daraus eine Machtposition des Westens erwächst? Und da müssen wir sehen, da hat sich das Szenario doch in den letzten 10 Jahren sehr zu Ungunsten des Westens verändert. Erinnern wir uns daran, wer dieses Atomabkommen ausgehandelt hat. Da stand der Iran gegen die sogenannten P5+1, das heißt die Mächte im Weltsicherheitsrat. An einer Seite und zusammen Amerika, Russland, China, Frankreich, das Vereinigte Königreich plus Deutschland. Von dieser Koalition, wenn ich es mal so nennen darf, ist ja nichts mehr übrig. Ganz im Gegenteil, Iran kann sich im Moment darauf verlassen, dass mit Russland und China zwei Großmächte im Raume stehen, die zu Teheran halten, entweder durch Rüstungslieferungen oder aber durch umfangreiche Öllieferungen des Irans an China. Insofern sind die Aussichten dafür, diesen Iran zu isolieren, möglicherweise so schlecht wie seit langem nicht mehr.
Dankeschön nach Brüssel, Klaus Remme.
Gerne, Barbara.
Iran ist ja eng verbündet mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen und ebenso der Hisbollah-Miliz im Libanon. Beide werden vom Iran unterstützt und gesteuert. Wie die Hisbollah entstanden ist, was das mit der historischen Schlacht von Karbala zu tun hat und mit der islamischen Revolution im Iran, diesen Fragen sind unsere KollegInnen von Der Rest ist Geschichte nachgegangen. Die aktuelle Folge dieses Podcasts über die Geschichte der Hisbollah mit dem Titel Irans Faust an Israels Grenze findet ihr in der DLF-Audiothek-App. Damit machen wir hier Schluss für heute. Tilko Gries in der Redaktion und Barbara Schmidt-Matern, das bin ich. Tschüss.